Hi, herzlich willkommen zum Newcom Podcast. Ich rede heute mit Laurence. Sie ist eine der Co-Founderinnen von Bears with Benefits. Bears with Benefits ist übrigens ein Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen. Ihre Co-Founderin, die Lena, hatte ich auch schon vor 2 Jahren hier im Podcast. Und das macht das Ganze zu einer sehr speziellen Folge, weil wir dadurch sehr genau drauf eingegangen sind, was überhaupt in den letzten 2 Jahren passiert ist. Seitdem haben sie TV als relevanten Kanal für sich erschlossen. Außerdem haben sie ihr Unternehmen verkauft an eine große Corporate-Gruppe aus Frankreich. Und was dieser Exit mit ihnen gemacht hat, mit ihrer persönlichen Motivation, mit dem Team, aber auch mit den Strukturen und Prozessen, das erzählt sie uns im heutigen Podcast. Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen. Hi, Laurence, schön, dich heute hier empfangen zu dürfen.
Hallo, freut mich.
Das ist jetzt eine coole Kombination. Es gibt gar nicht so viele Marken, die mehrfach hier bei uns im Podcast waren. Es gibt so ein paar Stammgäste, die wir schon irgendwie hin und wieder mal eingeladen haben, wo es dann auch irgendwie ganz spannend ist, so den Prozess irgendwie so zu sehen. Ihr seid jetzt eine davon, weil deine Co-Founderin, die Lena, war vor ungefähr 2 Jahren hier schon mal im Podcast. Heute habe ich die Ehre, mit dir hier mal aufzunehmen. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert und ich glaube, gerade darauf werden wir heute besonders eingehen. Wenn du es in deinen eigenen Worten mal beschreiben müsstest, was sind denn so die größten Veränderungen über die letzten Jahre bei Bears with Benefits?
Ja, krass. Also schon einiges natürlich. Also angefangen mit, wir haben in der Zwischenzeit ja an einen Partner verkauft, eine große Gruppe aus Frankreich mit einem PE auch dahinter. Das hat natürlich unheimlich viel verändert. Das war Ende 22 und dann haben wir natürlich im ganzen letzten Jahr hat sich so unheimlich viel neue Dynamiken dann ergeben, wie das halt ist, wenn du auf einmal neuen Eigentümer hast. Viele Prozesse haben sich geändert. Wir haben uns auch nochmal ein Stück weit echt professionalisiert, so von einem Start-up irgendwie hin zu einem Grown-up. Und jetzt haben wir 24 und wachsen irgendwie gut weiter, aber haben natürlich auch einige Herausforderungen. Also einfach, dass das Team jetzt deutlich größer geworden ist und das so im operationalen Alltag immer zu managen, ist jetzt halt was anderes als Lena und ich damals so in der Gründungsphase.
Jetzt gerade an der Marke und am Produkt, hat sich da wesentlich was verändert? Also im Kern des Unternehmens?
Nein, im Kern des Unternehmens hat sich nichts geändert. Also da sind wir, haben wir das eigentlich genau so fortgeführt, wie wir das auch gegründet haben. Und versuchen, also im Gegenteil, versuchen das jetzt eigentlich sogar an der einen oder anderen Stelle nochmal auch wieder zu schärfen. Unser Profil, die ganze Positionierung, weil wir das Gefühl haben, jetzt ist es auch so ein bisschen an der Zeit. Jetzt sind wir halt ein Stück weit erwachsener geworden und ja, ich wollte gerade sagen, müssen jetzt nicht mehr irgendwie jeden Tag total auf Performance schauen, müssen wir natürlich doch. Aber es kommt einfach so ein neuer Fokus dazu. Ne, dass wir natürlich auch einfach versuchen, die Marke zu entwickeln und das ganze, die ganze Brand irgendwie nochmal, ja, ein Stück weit erwachsener zu machen.
Ja, auch mit mehr Substanz zu unterfüttern. Ne? Also ich glaube, als schnell wachsendes Startup macht man ja sehr vieles und sehr vieles gleichzeitig. Ja. Und vielleicht auch nicht immer alles zu 100% gut. So, ich glaube, da habt ihr jetzt natürlich schon eine ganz andere Chance, einfach auch die Dinge anzugehen mit einer ganz anderen Wertschöpfung und Reichhaltigkeit. Aber dann lass doch da gerne auch direkt mal so ein bisschen auf so diese größte Veränderung tiefer eingehen. Also ich meine, das ist ja, seid ihr ja auch nicht mit alleine, es hat sich ja über die letzten Jahre super viel konsolidiert, jetzt gerade so in diesem, ich sag mal so, den D2C E-Commerce-Unternehmen der ersten Stunde, so, da gibt's ja ganz wenige, die jetzt noch irgendwie independent weitermachen und bei denen das auch noch genauso funktioniert. Der Markt hat sich verändert, das Konsumentenverhalten, auch der Investorenmarkt hat sich gerade die letzten 2 Jahre extrem verändert. Habt ihr, glaube ich, auch noch ein sehr gutes Timing irgendwie hingelegt, würde ich so mal behaupten, von außen gesehen. Mhm. Vielleicht auch da so, was hat euch dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen? Fangen wir mal ganz vorne an.
Also geplant haben wir das ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja 2018 die Firma gegründet und wir haben ja damals noch nicht mal irgendwie einen Businessplan gemacht oder so. Also wir waren nie das Startup, was irgendwie von vornherein geschaut hat, okay, das ist der Businessplan, die und die Investoren sprechen wir an und dann skalieren wir. Und also wir hatten nie so einen Masterplan im Kopf, sondern es hat sich eigentlich bei uns alles immer so ein Stück weit organisch ergeben und auch ein bisschen opportunistisch. Also wir haben halt immer geschaut, okay, wo ist die nächste Chance? Was machen wir jetzt? Welche Tür geht gerade auf? Und wie können wir das für uns bestmöglich nutzen? Gerade weil wir halt auch keine Investoren hatten, mussten wir natürlich immer schauen, dass wir profitabel arbeiten, dass jeder Euro Marketing auch irgendwie ein Euro oder zwei
paar
besser,
Euros paar Umsatz mehr Euro genau,
Umsatz bringt. Und also das war für uns einfach total wichtig, da wirklich immer zu gucken, wo geht die Reise hin einerseits, aber da jetzt auch nicht so einen total starren Plan zu haben. Also deswegen irgendwie so in puncto Exit, daran haben wir gar nicht gedacht. Aber klar, je erfolgreicher wir dann waren und je präsenter wir dann auch im Markt waren, desto häufiger sind wir auch einfach angesprochen worden. Ne? Entweder von anderen Startups oder auch mal von PEs oder sogar von VCs, die dann zwar, also irgendwie haben wir dann immer festgestellt, es passt nicht so richtig, aber auf einmal war so ein bisschen die Perspektive da und also auch da haben wir dann wieder gedacht, okay, wir versuchen das mal und gucken mal, wo die Reise hingeht und haben dann eben angefangen, ein paar Gespräche zu führen. Irgendwann kam dann auch Chi-Square auf uns zu, die haben ja diesen Prozess unterstützt damals, wie auch bei anderen D2C-Startups und das hat sich für uns irgendwie dann ganz gut ergeben. Also man muss auch sagen, dass wir wirklich nach 22, das waren jetzt 4 Jahre, wir waren halt immer irgendwie so zu zweit als Gründerduo, hatten nie ein großes Team, weil halt keine Investorengelder. Wir mussten halt echt immer gucken, okay, wie machen wir das Ganze profitabel? Und irgendwie war dann wirklich so bei uns beiden der Punkt, dass wir gedacht haben, es wäre, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir jetzt mal so ein bisschen breitere Schultern hätten. Und gerade so als Startup im Supplement-Bereich wird man auch ganz gerne mal angeschossen von größeren Pharmakonzernen oder so, ne? Und irgendwie mit Abmahnungen, die probieren es dann halt erstmal, überziehen dich mit Abmahnungen und gucken, ob du noch atmest hinterher so. Und das ist für uns immer gut ausgegangen, aber trotzdem waren wir irgendwann an einem Punkt, wo wir dachten, oh nee, also es wäre schon ganz schön, da irgendwie nochmal einfach eine größere Struktur auch nach außen hin zu haben, die einfach, ja, abschreckend klingt so blöd, aber die einfach ein bisschen größer ist, ne? Und das ist für uns dann auch ganz gut aufgegangen. Also seither haben wir keine einzige Abmahnung mehr bekommen und es haben sich einfach unheimlich viele neue Chancen, Möglichkeiten ergeben, irgendwie das ganze Team nochmal so aufs nächste Level zu bringen, wirklich die Ressourcen zu hiren, die wir halt vorher irgendwie, wo wir immer dachten, nee, müssen gucken, rechnet sich das und so. Also das war schon eine enorme Entlastung auch für alle eigentlich und
Das heißt, zusammengefasst würde ich richtig liegen, wenn ich sage, es war einfach so ein bisschen die nächste Evolutionsstufe für Bestwurst.
Ja, also wir hätten auch ohne weitergemacht. Also das war jetzt wirklich nicht so, dass wir unbedingt verkaufen wollten. Aber ja, also wie gesagt, wir haben dann eben diesen Prozess gestartet mit Chi-Square und es waren irgendwie viele interessante Gespräche dabei und das war ja auch relativ schnell dann beendet. Also ehrlich gesagt waren es ja irgendwie 4-5 Monate oder so. Und dann hatten wir irgendwie für uns schon die Entscheidung getroffen, okay, Havea ist es. Das ist für uns wirklich der ideale Partner, weil das so eine gute Mischung ist aus einerseits Corporate-Struktur, die Havea ja ist, eine große französische Gruppe. Auf der anderen Seite dahinter aber noch der PE, so dass wir auch wussten, okay, das ist jetzt nicht so eine Corporate-Hängematte irgendwie, ne, sondern das geht irgendwie wirklich ordentlich weiter. Da ist eine gewisse, irgendwie so ein, einfach so ein Speed ist dabei und so ein Spirit, auch wirklich weiter zu wachsen. Und das passte für uns einfach perfekt zu dem damaligen Zeitpunkt, ein bisschen die Strukturen nutzen zu können in puncto Produktion und Distribution von einem Corporate. Also kein reiner Finanzinvestor. Ich glaube, das hätten wir auch irgendwie, hätte nicht zu uns gepasst. Aber dahinter trotzdem so die ganze Dynamik, die so ein Finanzinvestor natürlich mit sich bringt.
Ich glaube, viele Hörer fänden es super spannend, mal so ein bisschen von dir damit reingenommen zu werden, wie so ein Prozess abläuft. Also ich habe es rausgehört, so es haben dann irgendwann mehrere Player euch approached, haben irgendwie mal so ein bisschen, das sind dann immer so Antastversuche. Mhm. Früher oder später habt ihr gemerkt, okay, cool, lass es uns wenn dann richtig machen, habt euch Chi-Square als M&A-Berater dazu geholt und habt das Ganze als strukturierten Prozess wahrscheinlich aufgebaut. Mhm. Mit wie vielen Partnern spricht man da? Mit wie vielen geht man in Due Diligence? Wie lange dauert das? Hast du jetzt gerade schon so grob, nur so ganz grobe Rahmendetails, weil ich glaube, es ist total spannend für Company oder für junge Gründer oder Gründerinnen, die jetzt vielleicht auch irgendwann vorhaben, aber überhaupt noch nicht damit zu tun hatten, einfach so zu verstehen, wie das so ganz grob abläuft. Weil ich glaube, viele können sich darunter gar nichts vorstellen.
Ja, also wir konnten uns ehrlich gesagt auch erstmal nichts darunter vorstellen, wie das so laufen soll. Hatten das halt immer gehört, ja, strukturierter Prozess und so. Aber Chi-Square hat uns da wirklich super gut an die Hand genommen und uns da durchgeführt. Also im Prinzip läuft es ja so ab, du führst dann erstmal Gespräche mit dem M&A-Berater, also in dem Fall eben Chi-Square. Die haben dann einfach für uns, also anhand von einem Fragebogen und vielen Meetings, die wir mit denen gemeinsam hatten, so ein Memorandum aufgesetzt, ein Case für uns gerechnet, also so ein Finanzplan und ja, haben das irgendwie alles mal so ein bisschen in Stein gemeißelt und hatten dann auch direkt schon ein paar Partner an der Hand, die sie uns vorgestellt haben, einfach um mal so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, von denen sie halt dachten, das kann passen. Und im Prinzip waren das relativ ungezwungene Coffee-Meetings, so.
War Havea einer der ersten Partner oder kamen die erst später dazu?
Die kamen erst deutlich später im Prozess dazu. Also die ersten Coffee-Meetings waren irgendwie, das waren dann ganz andere. Das waren eher so reine Finanzinvestoren, die für uns dann auch gar nicht so unbedingt spannend waren, weil wir gedacht haben, da sehen wir uns jetzt eigentlich nicht so. Aber das war total gut, um überhaupt erstmal in so eine Situation reinzukommen, ne? Und um überhaupt erstmal zu verstehen, was wollen die wissen, wie fragen die, wie sind die so und ja, um sich so ein bisschen an diesen ganzen Prozess ranzutasten. Das war schon total hilfreich und dann letztlich, ja, wie geht's weiter? Also Carlsquare kontaktiert dann eben einfach so eine Longlist oder stimmt mit uns, haben die dann erstmal irgendwie Adressaten abgestimmt, die für uns halt interessant sein könnten. Haben denen dann, glaube ich, das Memorandum zugeschickt und dann kristallisiert sich so im Prozess halt weiter raus. Ne? Wer hat Interesse an dir? An wem hast du Interesse? Wie geht's dann weiter? Welche Gespräche werden dann auch nochmal vertieft? Und dann kam Havea ins Spiel. Das war dann irgendwie aber auch schon, ich weiß gar nicht, Mai, Juni oder so. Und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Es war dann irgendwie relativ schnell klar, die passen perfekt zu uns. Weil sie halt wirklich eine große Struktur mitbringen, die für uns total wertvoll war. Also schon unheimlich viele Prozesse in place, die du halt haben musst als Corporate. So und von denen wir als Startup irgendwie immer nur träumen konnten, so ungefähr. Und auf der anderen Seite aber ein total junges, dynamisches Team. Der CEO von Havea war selber mal Gründer, hat seine Company da rein verkauft und ist dann eben irgendwann in diese CEO-Position gekommen. Also wir haben uns da einfach total verstanden gefühlt und fanden das Team cool und haben dann den PE nochmal kennengelernt in London. Das passte irgendwie auch total gut und ja, dann war irgendwie klar, wir machen das. Aber wir wissen schon, dass so ein Prozess jetzt nicht immer, also ich glaube, es gibt 100 verschiedene Arten von Prozessen, die man da führen kann.
Ja, voll. Aber es ist ja trotzdem spannend, so ein bisschen die Einblicke zu bekommen. Sag mal, jetzt sind so 2 Jahre vergangen, würdest du immer noch sagen, dass so gerade so diese Corporate-Prozesse ein Träumchen sind und war das sehr... oder dass euch das sehr zugute kam oder war das auch teilweise mit etwas Schmerz verbunden, weil es halt dann doch schwierig ist, da anzudocken?
Klar, also ich glaube, mit Schmerz ist sowas auch immer verbunden, aber es überwiegt doch ganz eindeutig das Positive. Ja. Also das hat uns einfach enorm geholfen, diese Prozesse auch überhaupt, meine Personalplanung zu machen, das hatten wir vorher irgendwie nie. Und sich wirklich mal strukturiert und strategisch zu überlegen, okay, wo erweitern wir das Team, wo investieren wir jetzt rein, was sind irgendwie die Next Steps für uns, also das klingt immer so spießig, irgendwie einen 5-Jahres-Plan zu machen oder so, aber das war für uns wirklich total hilfreich, weil wir das eigentlich nie so diese Zeit hatten, mal Luft zu holen, innezuhalten und wirklich zu gucken, okay, wohin geht's denn? Wir waren halt immer sehr opportunistisch, ne, und haben immer geschaut, immer erstmal zu allem Ja gesagt, jede Gelegenheit, ja klar, mussten wir halt, ne, jede Gelegenheit, die sich so geboten hat und dann überlegt, okay, können wir das eigentlich? Aber so, ich glaube, das war auch wirklich der Spirit, den wir brauchten, um so zu wachsen und auch so profitabel wachsen zu können. What brought me here won't get me there. Also das war dann schon eben so der Punkt 22, wo es einfach total wichtig war, jetzt wirklich mal innezuhalten, zu gucken, okay, was sind die Next Steps? Wie können wir unser Team noch weiter unterstützen? Weil das war, glaube ich, auch einfach echt ein enormer Stress, diese 4 Jahre lang und irgendwie immer Triple-Digit Growth und war insofern total gut. Aber klar, sowas wie dann irgendwie, hatten wir irgendwie Excel und G-Docs und ich weiß nicht was, ein buntes Sammelsurium an irgendwelchen Tools und das dann auf einmal alles irgendwie in SharePoint und Microsoft und Outlook und was weiß ich. Also das waren halt so Strukturen, das passte da erstmal nicht so, aber gut, ich meine, das
gewöhnt man sich auch dran.
Gewöhnt man sich dran, genau, Teams.
Aber waren das so die großen Themen, die Havea da reingegeben hat, also gerade dieser Weitblick, dieses nach vorne schauen? Oder gibt es auch noch andere Sachen jetzt so auf Tagesbasis, von denen ihr, also wenn du jetzt sagst Prozesse, was sind dann so Beispiele für Prozesse, die jetzt abgesehen von eben der Planung irgendwie da reingegeben worden sind?
Ja, also wöchentliche Reportings oder was heißt wöchentliche Reportings, aber monatliche Reportings auf jeden Fall.
Allgemeine Reportings.
Allgemeine Reportings, genau, zu allen möglichen Themen. Sich einfach mal auch, das Thema Inventory wurde für uns natürlich immer wichtiger. Also das spielte 2000 ja, 21, 22 noch auch schon eine Rolle, aber natürlich noch nicht so, weil wir da einfach kleiner gewesen sind. Das ist natürlich ein Thema, sich wirklich mal strukturiert anzuschauen, okay, wie ist eigentlich mein Bestand aufgebaut, wie verteile ich den, auf wie viele Lager, auf wie viele Produkte, was sind dann tatsächlich irgendwie so die Schnelldreher und Wertbringer, was sind irgendwie Produkte, die neue Kunden reinholen, was sind Produkte, die besonders eine besonders hohe Retention haben, also da einfach wirklich mal drauf zu schauen und das ganze Portfolio so ein bisschen durchzustrukturieren. Überhaupt den Inventory mal besser wirklich im Auge zu behalten und zu bewerten. Für uns war halt immer so, oh, Black Friday, das Lager muss voll und so. Und wir hatten einfach immer wahnsinnige Angst vorm Stockout und haben dann immer alles dafür getan, um Stockouts zu vermeiden, weil wir auch eine relativ lange Leadtime haben, haben glaube ich viele im Supplement-Bereich. So, aber irgendwann musst du davon halt auch mal runter und einfach schauen, okay, wie kannst du das besser managen? Überhaupt Finanzplanung, aber auch in puncto Distribution nochmal zu schauen, was sind für uns wirklich wichtige Partner, wo kann die Reise hingehen? Wir sind zwar nach wie vor ein D2C-Unternehmen und machen auch 80-85% D2C weiterhin, aber trotzdem ist es wichtig, eben bei den restlichen 15% zu schauen, wie ja, strukturierst du da die Distribution am sinnvollsten?
Jetzt habt ihr vor 2 Jahren verkauft und du bist immer noch an Bord. Was motiviert euch oder vielleicht auch so Richtung, ich meine, wirst du jetzt nicht zu viel zu sagen dürfen, das ist mir auch klar, aber so Richtung Struktur des Ganzen, also gibt es irgendwie eine Rückbeteiligung oder wie stellt jetzt auch ein Havea sicher, dass ihr weiterhin Gas gebt und vielleicht auch gerade in Richtung Zukunft, wie wird das auch weiterhin so nach vorne gedacht?
Ja, also wir sind beide rückbeteiligt. Wir haben zwar komplett verkauft, aber haben dann eben Teil des Erlöses genommen und uns rückbeteiligt an der großen Struktur mit dem PE zusammen. So sind wir jetzt natürlich noch weiter incentiviert, auch über die nächsten 2-3 Jahre bis zum nächsten Exit, der schon geplant ist, auf jeden Fall an Bord zu bleiben. Das ist mal das eine. Und das andere ist, also ich glaube, wenn du so eine Firma gegründet hast, dann gehst du auch nicht so einfach. Also
schon das Baby nach wie vor.
Ja, irgendwie schon. Wir haben das aufgebaut und da steckt schon wirklich ganz viel Leidenschaft und Herzblut drin. Das klingt immer so abgedreht, aber es ist ja wirklich so. Und das war ja das, was wir uns immer erträumt hatten, genau so zu arbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Und dann wäre es ja irgendwie auch komisch, wenn man es dann auf einmal alles sein lässt, nur weil man es jetzt verkauft hat. Deswegen ja, sind wir beide auf jeden Fall, also klar, ein bisschen weniger. Wir haben beide, ich habe 2 Kinder, Lena hat 2 Kinder und wir verbringen schon auch gerne Zeit mit der Familie. Das ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher möglich, klar. Aber trotzdem wollen wir auf gar keinen Fall da jetzt irgendwie aufhören.
Sehen eure Mitarbeitenden das ähnlich? Weil das hat man ja schon jetzt auch oft so beobachtet, ne? Gerade wenn die Kommunikation da unsauber ist, kann das schon auch dazu führen, dass ein Team halt so ein bisschen die Vision verliert. Hast du das auch irgendwie kennengelernt oder hat das bei euch eigentlich relativ gut funktioniert, da das Team auch mit auf diese Reise zu nehmen?
Das, ja, da musst du wahrscheinlich das Team fragen. Also, ja,
wenn das Team noch da ist, dann hat der ja schon eine ganze Menge richtig gemacht. Dann beantwortet das ja die Frage so ein bisschen, wenn man die noch fragen kann.
Doch, die kann man noch fragen. Also, unser Core-Team, da sind wir auch sehr stolz drauf. Die sind auf jeden Fall noch mit an Bord, bleiben das hoffentlich auch noch eine Weile. Und das war uns auch total wichtig. Also, wir haben schon versucht, natürlich konnten wir damals, als wir in dem Prozess drin waren, mussten wir schon irgendwie versuchen, wir konnten ja über nichts sprechen, solange es nicht dingt. Wir wollten auch niemanden verunsichern und irgendwie irgendwas an die Wand malen, was dann gar nicht eintritt. Und es war damals ja auch eine Zeit, 22, da waren lagen ja die ganzen Finanzmärkte eigentlich schon am Boden. Keiner hat mehr irgendwie investiert und wir wussten wirklich nicht, ob das jetzt irgendwie überhaupt noch alles klappt. Und bis sich dann halt rausgestellt hat, okay, nee, profitable Unternehmen werden schon auch noch gekauft weiterhin. Aber das war schon so eine gewisse Unsicherheit, weil wir immer versuchen mussten, das irgendwie jetzt nicht allzu irgendwie, zumindest nicht zu weit im Voraus zu kommunizieren und dann aber trotzdem natürlich auch nicht zu spät. Also natürlich gerade irgendwie so unser Core-Team rechtzeitig da auch mit ins Boot zu holen. Das haben wir aber auch dann sehr schnell gemacht, als wir halt konnten. Und ja, haben uns dann natürlich schon auch Gedanken gemacht, wie halten wir die? Also das war uns einfach von Anfang an ganz wichtig, dass wir die Reise mit denen gemeinsam gemacht haben und hoffentlich auch so lange wie möglich noch weitermachen werden.
Ja, voll schön. Jetzt seid ihr ja doch auch die letzten 2 Jahre nochmal ordentlich weitergewachsen, wenn es vielen anderen ähnlichen Playern sehr schwer gefallen ist zu wachsen. Worauf würdest du es schieben? Was waren so eure größten, jetzt noch nach wie vor Wachstumschancen, die ihr mitgenommen habt die letzten 2 Jahre?
Also klar, das eine ist natürlich der Exit, ganz klar. In dem Moment, wo du dann einfach irgendwie wieder einen freieren Kopf hast und dir irgendwie nochmal wieder mehr Gedanken wirklich machen kannst, okay, wo sind denn meine Wachstumspotenziale und nicht mehr einfach nur immer der Performance hinterher hechtest. Das hat natürlich irgendwie viel frei gemacht. Und auf der anderen Seite hatten wir auch ein Mediabudget von ProSieben gewonnen beim Pitch Day und hatten das, ich glaube Ende 22 haben wir da ein bisschen was für eingesetzt und einen Großteil wirklich Anfang 23. Und das war schon auch ein enormer Wachstumstreiber. Das war uns auch lustigerweise gar nicht so klar, weil sich das auch gar nicht so direkt in 1:1 Umsatz und wenn man gezeigt hat, wenn man halt aus so einer Performance-Welt kommt, ne, wo man eigentlich alles immer sofort zumindest mehr oder weniger attribuieren kann, war das schon so ein bisschen komisch zu sehen, da passiert ja jetzt gar nicht so wahnsinnig viel im ersten Moment. Aber was wir dann eben schon gesehen haben über das ganze Jahr 23, dass die Neukundenquote enorm hoch war, also ich glaube 100% oder so. Also wir hatten wirklich enorm viele neue Kunden auf einmal wieder in der Marke, die wir dann sehr, sehr gut mit den Paid-Kanälen bespielen konnten und insgesamt über alle Kanäle kombiniert einen extrem guten ROAS hatten, also einfach wahnsinnig gut skalieren konnten. Und das war lustigerweise erst so Ende 23, als wir uns dann nochmal wirklich ganz genau in der Rückschau alle Kanäle angeschaut haben und die Neukundenquoten, Bestandsquoten und irgendwie alle Kampagnen durchgeguckt haben. Da haben wir auf einmal gesehen, okay, nee, krass, das war doch echt TV, war ein ordentlicher Hebel, der zwar nicht 1:1 in Umsatz gemessen werden konnte, aber eben einfach alle anderen Kanäle extrem stark befeuert hat.
Jetzt bist du natürlich gerade 2-3 Schritte nach vorne gesprintet. Lass mal die Hörer wieder mit rein, mitreißen. Also ihr habt relativ genau, das haben wir jetzt auch im Nachgang nochmal recherchiert, relativ genau, als wir die letzte Podcast-Folge live genommen haben, habt ihr auch im gleichen Monat den 7Venture Pitch Day gewonnen. Mhm. Was ist das? Das ist so ein Format, wie der Name schon sagt, von 7Venture. Da pitchen ein paar Startups gegeneinander. Den habt ihr gewonnen im Jahr 2022. Was habt ihr bekommen? Ich glaube 2 Millionen Euro.
3 Millionen Euro
Werbe, Brutto-Werbe genau. Oder Media-Etat auf, ja, ja. Seven, auf ProSieben, mhm. Inklusive, glaube ich, einem Spot, der noch für euch produziert, ja, wurde, etc.
Genau.
Also das volle, ja, Programm geschenkt, also nicht, ja, für Equity oder so, ne, sondern einfach hier, bitteschön.
Genau.
Das ist natürlich schon ein Brocken, ne? Gerade, ja, für so ein Startup wie euch damals, ist das natürlich ein krasser Hebel, was wir schon auch immer wieder beobachten, dass du als Scale-Up früher oder später einfach an den Punkt kommst, wo du jetzt vielleicht mit deinem normalen Digital-Marketing-Setup gar nicht mehr so viel weiter irgendwie kommst, ne, wo plötzlich eine Zielgruppensättigung erreicht ist, über die du nicht mehr wirklich viel stärker skalieren kannst und neue Zielgruppen ansprechen kannst, wo du dich immer fragen musst, okay, und wie schaffe ich es jetzt, hier neue Segmente mit reinzunehmen? Und da ist natürlich TV schon so die Brechstange, ne? Und gerade mit 3 Millionen Werbeetat kannst du da schon auch was erreichen. So, das habt ihr gewonnen. Und dann habt ihr einen Spot aufgenommen, ohne irgendwie jetzt Vorerfahrung. Wie hat das funktioniert oder auch was war dann der Abverkauf? Habt ihr in den DM verlinkt oder wirklich auf euren Webshop? Wie war da so der Flow?
Ja, genau. Also wir hatten relativ wenig Vorerfahrung. Also ein bisschen haben wir schon mitgebracht. Ich komme selber aus dem FMCG-Bereich und habe da also 1 oder 2 Spots mal mit begleiten können. Und Lena und ich haben uns ja auch in der Agentur vorher kennengelernt. Also ein bisschen Erfahrung hatten wir schon. Aber klar, natürlich ist das was völlig anderes, wenn du auf einmal deinen eigenen TV-Spot produzieren darfst. Da haben wir aber mit ProSieben gemeinsam, also die haben uns da total gut unterstützt. Die hatten Regisseur, das ganze Team irgendwie am Start und dann haben wir einen Spot gedreht mit Janaina Zarella, das ist unsere Markenbotschafterin. Die haben wir natürlich sofort gefragt, ob sie Lust hat mitzumachen. Hatte sie. Es war sehr schön und dadurch war das Ganze natürlich auch schön organisch, weil sie war sowieso vorher schon unsere Markenbotschafterin. Wir machen unheimlich viel mit ihr bei Instagram. Sie ist eine der wichtigsten Content-Kreatorinnen für uns und das dann irgendwie diesen Link zum TV-Spot zu haben, hat total gut für uns funktioniert. Mhm. Wir haben deswegen natürlich auch vorwiegend in den Online-Shop verlinkt, wenn du so willst, ne? Also halt immer schön die URL genannt. Good Bears with Benefits ist jetzt halt nicht unbedingt so die Type-In-Domain, aber egal. Also,
hat geklappt.
Hat geklappt, genau.
Es hat gut, aber dann könnt ihr ja schon relativ gut messen, oder? Also jetzt nicht vielleicht wie jetzt im Metapixel, ja, wo ihr dann irgendwie ein Tracking habt, aber ich meine, am Ende seht ihr ja schon, okay, ein Spot wurde ausgestrahlt, Traffic kommt.
Absolut. Ja, wobei so einfach ist das ja immer nicht. Also Traffic, klar, der war da und wir haben auch bei Google unheimlich viele Suchanfragen gesehen, aber wir konnten einfach nicht so, zumindest im ersten Moment, ne, der Spot läuft, da kannst du nicht sofort sagen, okay, krass, jetzt habe ich so und so viel mehr Umsatz dadurch. Also das war es nicht. Keine Ahnung, bei Höhle der Löwen hört man ja immer wieder irgendwie, die machen dann an dem Abend irgendwie, ich weiß nicht, Hunderttausende von Umsatz. Das war bei uns nicht der Fall. Was aber total gut funktioniert hat, war eben dann auch wirklich so im Nachgang, in den Monaten danach, das Zusammenspiel aller Paid Channels, weil wir insgesamt wirklich einen extrem guten ROAS hatten, wahnsinnig geringe Marketingkosten, weil eben unheimlich viel Akquisition schon über diesen TV-Spot stattgefunden hat. Was sich so aber nicht abbilden ließ. Und das war dann einfach wirklich ein sehr relevanter Touchpoint, der dann auf einmal irgendwie noch in dieser Consumer Journey mit aufgetaucht ist, der einfach im Nachhinein extrem gut funktioniert hat. Aber wie gesagt, wir sind aus so einer Performance-Welt, guckst du dann halt erstmal, okay, wo ist der Umsatz? Und das war halt nicht so, da waren wir vielleicht auch zu naiv und hatten vielleicht auch noch nicht so die total ausgefeilten Attributionsmodelle irgendwie am Start.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine, oder? Dass man wirklich sagt, man schafft es durch TV halt nochmal ganz neue Zielgruppen zu erreichen, die du jetzt halt durch eine Conversion-Ad auf Insta oder sowas niemals erreicht hättest oder mit sehr viel mehr Touchpoints benötigt hättest. Und das ist was wir sehr oft beobachten, wenn so diese gläserne Decke erreicht ist auf den digitalen Kanälen, dass du dann halt dir Gedanken machen musst, okay, und wie erreiche ich jetzt neue Segmente? Ist schön da auch, das von euch zu hören, dass das bei euch so wie aus dem Lehrbuch geklappt hat. Eine Kooperation darüber hinaus habt ihr mit ProSieben oder Seven Venture nicht abgeschlossen, oder? Das war relativ einmalig damals oder ging das dann weiter?
Nee, das war einmalig. Wir wollten aber unbedingt mit denen, oder wir sind auch mit denen im Gespräch geblieben und mussten aber natürlich erstmal schauen, sind wir mal Eigentümer, wie geht's jetzt weiter?
Seid ihr auch eingeschränkter, ne? In den Entscheidungen, was solche Budgets angeht, schätze ich.
Ganz genau. Ganz genau. Und es lief dann ja auch alles irgendwie einfach sehr, sehr gut weiter. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt 24, wo wir uns jetzt wieder Gedanken machen über TV. Ich habe den Florian auch neulich mal getroffen beim Karlsquare Event. Wir nehmen da sicherlich den Faden auch irgendwann wieder auf und versuchen jetzt auch demnächst nochmal in verschiedenen kleinen Spartensendern TV-Spots zu schalten. Also,
okay.
Genau. Das ist jetzt auf jeden Fall tatsächlich dadurch auch schon ein fester Bestandteil in unserem Marketingmix geworden, den wir jetzt natürlich nicht durchgehend spielen, aber eben so in bestimmten Abständen immer mal wieder schalten werden.
Das heißt aber dann schon, dass der jetzt Seven Venture Pitch Day für euch schon auch ein ziemlich erfolgreicher Moment dann irgendwie war, oder?
Ja, Wahnsinn. Das war schon eine coole,
sieht man ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in der Umsatzkurve, dass sich das auf jeden Fall ausgewirkt hat, ne?
Ja, absolut. Also wir haben damals im Jahr des Verkaufs, haben wir glaube ich 14 Millionen Umsatz gemacht oder sowas und hatten dann irgendwie noch Ziele mit Havea vereinbart, ich glaube irgendwie 20 oder sowas. Und wir haben letztlich in 23 haben wir dann und bestimmt auch getrieben mit durch den TV-Spot und einfach durch dieses wahnsinnig gute Zusammenspiel der Pay-Channels dann hinterher, sind wir auf über 30, also 31.
Okay, also fast verdoppelt nochmal. Ja, krass. Sauber.
Das war echt Wahnsinn. Also es war ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr und ein gut Teil davon haben wir sicherlich dem TV-Spot zu verdanken.
Geil, voll schön zu hören. Ist ja auch, ich baue ja auch deswegen so ein bisschen nach, weil wir ja am Newcom Summit den Seven Venture Pitch Day dieses Jahr ausrichten. Und man muss sich ja mal auch mich erkundigen, was der denn so bringt dann. Aber ist ja total schön zu hören, dass das bei euch so aufgegangen ist. Wie war das für euch, da so zu präsentieren vor der Jury? Wart ihr aufgeregt?
Krass,
oder?
Ja, wir waren total aufgeregt. Lena war ja auch nicht da. Die war irgendwie, die hatte, weil das war ja auch alles dann irgendwie so kurzfristig. Wir wussten auch nicht genau, kommen wir da überhaupt so weit in die letzte Runde und so weiter. Und dann bin ich mit unserer E-Com-Managerin Astrid, bin ich dann irgendwie super kurzfristig geführt, sind wir dann da irgendwie hingefahren, in Wien war das, glaube ich. Und wir waren total aufgeregt und dann hat man ja auch nur super wenig Zeit. Ich erinnere noch, dass wir irgendwie wirklich geprobt haben, noch auf dem Hotelzimmer wie Bescheuerten, um irgendwie alle wichtigen Botschaften in diese, ich weiß nicht, 3 Minuten oder 2 Minuten oder irgendwie, also absurd wenig Zeit. ja, dass wir da wirklich alles reinkriegen und auch nicht zu viel unnötiges Zeug reden, sondern wirklich on the point und ja.
Okay. Schau mal, dieses Jahr müssen die Kandidaten und Kandidatinnen nicht mal bis nach Wien, sondern können in München das ganz entspannt machen.
Hey, by the way, falls du Lust hast, zum Newcom Summit zu kommen, dann habe ich heute was ganz Besonderes für dich und zwar einen kleinen Rabattcode. Den findest du in den Shownotes, der heißt Podcast25 und damit sparst du dir 25% auf alle Ticketkategorien. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns am Summit im Oktober.
Sehr hast gut. du irgendwelche Tipps für jetzt Leute, die da dieses Jahr sich bewerben und wirklich dann vor Ort die Stage bekommen?
Tipps? Ja, also ich glaube, was total hilft, ist, sich immer auszutauschen mit Startups, die eben schon teilgenommen haben. Also,
AKA dich?
Also, ja, also dich genau, gerne, okay. Das ist die Einladung. Nee, weil uns hat das wirklich total geholfen. Wir haben einfach auch Startups kontaktiert, genau, über LinkedIn oder sonst wie. Und einige haben auch tatsächlich dann total nett geantwortet und das hilft dann schon. Und dann haben wir uns natürlich auch alles angeguckt. Ich glaube, über YouTube oder so, da konnte man diese ganzen Videos ja auch nochmal abrufen. Haben wir uns natürlich die Pitches nochmal angeschaut vom Vorjahr oder aus den Vorjahren und das war schon total hilfreich, aber letztlich, klar, es geht dann immer irgendwie um die eigene Story und ich glaube, was uns am allermeisten geholfen hat, ist tatsächlich einfach irgendwie dieses stumpf Üben und also das klingt so bescheuert, aber wirklich dieses On-the-Spot-Sein in so absurd wenig Zeit, ich glaube, das war echt die größte Herausforderung und das noch unter Aufregung, man stellt sich ja gar nicht vor, wie aufgeregt man ist dann und dann braucht man ja nochmal mehr Zeit irgendwie, deswegen ist es, glaube ich, das hat uns wirklich am allermeisten geholfen, die gute Vorbereitung.
Aber klingt auch, als wäre es eine Erfahrung, die man mitnehmen darf, kann, sollte, weil es unbedingt. Ist ja schon auch irgendwie eine Experience, oder da so vor dem im Spotlight zu stehen, vor
unbedingt,
so einer Jury.
Unbedingt, ja, unbedingt. Doch, das war schon total cool. Also wir haben ja auch echt viele coole Leute, also erstmal die anderen Startups, mit denen wir zum Teil heute noch im Kontakt sind und uns austauschen. Das finde ich mega wertvoll. Das war auch gar nicht so, also natürlich ist es eine Konkurrenzsituation, aber irgendwie freut man sich auch, wenn man sich so trifft und auch einfach nochmal ein bisschen austauschen kann, was läuft bei dir, was nicht und so. Und das ist ja eigentlich auch immer total offen. Dann haben wir bei uns in der Jury war, ich glaube, der Hansi Hansmann aus Österreich und Magdalena Öhl, also auch einfach zwei super Kontakte und einfach diese Bühne für sich mal zu nutzen, ist super wertvoll.
Ja, voll stark. Okay, also an der Stelle auch an alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt, nachdem Laurence das so erzählt hat, Bock bekommen haben und heiß jetzt sind. Die Bewerbungsphase für dieses Jahr startet tatsächlich morgen. Also wir haben das hier natürlich auch richtig getimed mit dieser Podcast-Folge. Also klickt gerne mal den Link in den Shownotes und bewerbt euch. Dann habt ihr die Chance, dieses Jahr eventuell auch mit am Start zu sein und 3 Millionen Euro 7Venture-Budget zu bekommen. Das ist schon nicht schlecht. Ja, krass. Laurence, letzte Frage von mir. Du bist vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Was habt ihr oder auch ganz persönlich du mit Bears with Benefits noch vor? Wo geht deine persönliche Reise hin? Jetzt gerade auch, ich meine, ist ja auch ganz klar, irgendwie, es kommt jetzt der nächste Exit und spätestens dann bist du ja auch nochmal irgendwie, ich sag mal, ein Stück weit freier. Also klar, halt kannst du bleiben und könntest Bock haben, weiterzumachen, ja. Aber vielleicht ruft dann auch schon die nächste Herausforderung. Wenn du so in die Zukunft denkst, was sind so deine Pläne?
Oh, gute Frage. Meine Pläne sind momentan eigentlich, ist relativ banal. Ich möchte einfach so gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen. Die sind jetzt irgendwie 9 Jahre alt und ich höre immer so aus dem Freundeskreis, ja, sind jetzt noch ein paar gute Jahre und dann sind sie
dann
irgendwie,
hätte die Pubertät,
genau, oder wie? Genau, dann haben sie irgendwie keinen Bock mehr und so. Deswegen die 3, 4, 5 Jahre will ich jetzt unbedingt noch so gut es geht irgendwie ausnutzen und möglichst viel Zeit mit denen verbringen. Das ist mir eigentlich am allerwichtigsten. Und dann, also darüber hinaus habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht. Also Bears with Benefits auf jeden Fall, solange es irgendwie geht. Und klar, nach dem nächsten Exit würde ich dann schauen. Also das, glaube ich, ist total schwer, das jetzt so ins Blaue hinein zu sagen. Das hängt ja auch davon ab, wie ist dann das ganze Konstrukt? Wer ist der Partner? Wie ist das Team? Was ist so? Also
machst du ja auch gar nicht so viel Gedanken.
Nee,
bist
ehrlich
auch da,
gesagt, gar
um
nicht.
Es in deinen Worten zu machen, ja. Recht opportunistisch.
Genau.
Und schaust,
dann
was
einfach,
passiert.
Wohin mich die Reise führt.
Okay, und mit Bears with Benefits, hast du da irgendwas, wo du sagst, ey, da plant ihr schon mit oder jetzt gerade auch Produktsortiment, habt ihr da irgendeine Richtung, in die ihr euch entwickeln wollt?
Ja. Also wir wollen unbedingt unsere Bärchen, das wird immer unser Hauptträger sein, das wollen wir unbedingt weiterentwickeln. Da haben wir auch viele, viele neue Produktideen schon in der Pipeline. So in puncto Expansion wollen wir schon nochmal auch, also wir sind jetzt in Europa sehr, sehr stark vertreten, also eigentlich in allen, fast, natürlich nicht in allen, aber in vielen europäischen Ländern, also Niederlande, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweiz, UK, haben wir jetzt schon einiges. Und was uns als nächstes interessiert oder wo wir jetzt dran arbeiten, ist eine US-Expansion. Und ich glaube, das wird auch nochmal echt ein großes Projekt, was man nicht unterschätzen sollte. Genau, und da ist geplant, dass wir so Ende des Jahres einen Soft-Launch haben und dann so Q1 25 das richtig ausrollen. Und ich glaube, das wird uns dann auch erstmal ordentlich auf Trab halten.
Glaube ich auch.
25.
Langweilig wird es euch da auf jeden Fall nicht bei den Plänen. Genau. Laurence, vielen, vielen Dank dir für die Einblicke in eure letzten Jahre und jetzt auch schon ein bisschen so in die nächsten Jahre. Finde total spannend, was bei euch passiert ist und wie es auch bei euch voranging. Also wie gesagt, das letzte Mal, als wir hier aufgenommen haben, habt ihr dann halt irgendwie noch ein Drittel von dem Umsatz gemacht, habt schon auch eine ganz andere Phase als Unternehmen, glaube ich, jetzt irgendwie eingeleitet. Total spannend, dass du uns damit reingenommen hast und vielen Dank auch für deine ehrlichen Einblicke.
Vielen Dank dir, es hat Spaß gemacht.
Dann alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Awesome. Der Newcom-Podcast. Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.